Deutschlandfunk Kultur heute.
Das Nationaltheater in Weimar gibt keine Vorstellungen und hat deswegen zu viel Geld. Wie das kommt und warum dieses zu viel böse Folgen haben könnte, das erfahren Sie unter anderem in dieser Sendung. Außerdem geht es um eine Opernrarität, Francesca da Rimini an der Deutschen Oper Berlin, und um einen Bilderschatz. Den stellt Gerhard Richter dem Berliner Museum der Moderne zur Verfügung. Am Mikrofon ist Mascha Drost. Herzlich willkommen. Das Museum ist noch nicht einmal gebaut, das Museum der Moderne oder des 20. Jahrhunderts in Berlin. Es ist aber schon um mehr als 100 Bilder reicher. Und das von einem der, oder wie viele sagen, dem bedeutendsten Maler der Gegenwart. Schon von morgen an sollen 4 Bilder von Gerhard Richter in der Hauptstadt zu sehen sein, in der alten Nationalgalerie, der einzigen Nationalgalerie in Berlin, die schon steht oder gerade nicht renoviert wird. 4 Bilder der Zyklus Birkenau. Mein Kollege Stefan Koldehoff hat mit Gerhard Richter selbst gesprochen und kennt die Hintergründe dieser Geschichte. Herr Koldehoff, bevor wir über die Sammlung als Ganzes sprechen, erst einmal zu den 4 Bildern Birkenau. Was sind das für Werke?
Das sind 4 Bilder, die 2014 entstanden sind, und zwar nach Fotos, auf die Gerhard Richter aufmerksam wurde. Fotos, die ein wahrscheinlich griechischer Jude in Birkenau im Vernichtungslager heimlich gemacht hatte. Insgesamt waren 7, die dann rausgeschmuggelt wurden von einer Polin und die, wie gesagt, Richter dann versucht hat, mal erst zu malen, abzumalen. Damit war er dann aber nicht zufrieden. Und so hat er diese Bilder immer wieder übermalt und übermalt und übermalt und damit dann letztlich auch die Frage gestellt, ob es überhaupt möglich ist, ein solches unglaubliches Grauen im Bild festzuhalten. Und bei diesen Bildern hat er mir gesagt, da sei eines sofort klar gewesen, die können nicht verkauft werden.
Das war, dass das Bild klar wurde, ich möchte sie nicht verkaufen, auf den Markt bringen. Und dann kam mir die Stiftungsidee mit dazu und dann ergab sich das so.
Und die Stiftungsidee ist dann eben nicht bei diesen 4 Bildern geblieben, Frau Drost, sondern da sind insgesamt dann 127 draus geworden.
Und warum hat Richter diese und viele andere Bilder dann ausgerechnet Berlin überlassen?
Es gab großes Interesse natürlich. Also das ist zum einen ja das Spätwerk eines Künstlers, der im Februar 89 geworden ist. Es sind vielleicht die letzten richtig großen thematischen, historisch-politischen Bilder, die er gemalt hat. Es gab Anfragen aus der ganzen Welt. Und für Richter war aber eigentlich nicht direkt Berlin. Das hat wohl ein bisschen gedauert, hat er erzählt. Aber schon klar, dass sie, anders als der berühmte RAF-Zyklus, der ja auch deutsche Geschichte thematisiert, dass diese Bilder eben nicht ins Ausland gehen sollten.
Das waren nahezu Bedingungen, weil ja das Metropolitan wollte die haben. Und da haben wir gesagt, nein, die müssen in Deutschland sein, gehören hierher. Und so war es.
Das Metropolitan, also das Metropolitan Museum of Art in New York, die RAF-Bilder, von denen ich vorhin sprach, sind ein paar hundert Meter weiter im MoMA, ebenfalls in New York. Dieser historische Zyklus bleibt nun eben in Deutschland. Und man darf eins nicht vergessen, Frau Drost, also Stiftung, das klingt immer so lapidar und natürlich hat das sicherlich auch steuerliche Auswirkungen. Aber wären diese Bilder auf den Markt gekommen, das wäre wahrscheinlich eine dreistellige Millionensumme gewesen. Und auf solche Einnahmen verzichtet Gerhard Richter, verzichtet seine Familie nun eben. Und stattdessen stehen sie der Öffentlichkeit zur Verfügung.
Mehr als 120 Kunstwerke. Spiegelt sich in Ihnen das gesamte Künstlerleben Richters?
Ja und nein. Also das Merkwürdige ist, dass es so gut wie keine Frühwerke gibt. Das einzige Frühwerk ist das Motorboot, ein grau in grau gemaltes, fotorealistisches und dann hinterher in der typischen Richter-Manier übermaltes, unscharf gemaltes Bild. Danach kommt dann nicht mehr viel. Er hat sich aber dafür entschieden, einige frühe Werke zu reproduzieren, also quasi zu fotografieren oder eine Edition daraus zu machen, weil er und seine Frau Sabine Moritz-Richter, auch Künstlerin, die bei der Zusammenstellung der Stiftung natürlich geholfen hat, gemerkt haben, man muss schon irgendwie was erzählen, auch eine Werkgeschichte erzählen, und da gibt es Lücken. Und warum es eigentlich diese Lücken gibt, warum er so wenig behalten hat, das habe ich Gerhard Richter auch fragen können.
Da es meistens nur die Gegenwart Bilder hatte, dann wurde da eben aus der Gegenwart genommen. Ich wollte ja da sein und nicht behalten. Das ist kein Sinn dafür. Die Stiftung wurde erleichtert dadurch, dass andere Museen, vor allem in Dresden, Leihgaben hatten, jede Menge. Und da ist ja ein schlechtes Gefühl, zu sagen, ich hätte gerne die Leihgabe, ich will die verkaufen. Das kam nicht in Frage. Da haben wir gleich Stiftung draus gemacht.
Also ich hatte kein Gespür dafür, Bilder zu behalten. Er hat mir hinterher noch gesagt, die Bilder, die sollten sich lieber draußen beweisen, in den Museen, in Ausstellungen, bei Sammlerinnen und Sammlern. Sie sollten verkauft werden und sie sollten nicht irgendwo bei ihm im Lager liegen. Das ist ja nicht der Zweck, wenn man Bilder malt.
Sich draußen beweisen, haben Sie gerade gesagt. War denn jemals auch ein eigenes Museum im Gespräch? Das könnte man sich ja auch vorstellen.
Ja, solche Gespräche hat es wohl immer wieder gegeben und solche Gerüchte hat es auch immer wieder gegeben. Also alleine, ich sitze hier in Köln, wo Gerhard Richter seit vielen, vielen Jahren auch lebt. Das Museum Ludwig wäre natürlich so ein Ort gewesen. Der ehemalige Kölner Oberbürgermeister Fritz Schrammer, der Gerhard Richter die Ehrenbürgerwürde verliehen hat, hat immer wieder versucht, sowas möglich zu machen. Andere Städte natürlich auch. Richter selbst hat sehr enge Verbindungen nach Dresden, wo unter anderem sein Archiv ist, also alles, was sein Werk betrifft, auch dokumentiert wird. Auch das wäre ein Kandidat gewesen. Aber auch hier ein ganz klares Nein von ihm selbst. Ernsthaft tatsächlich nie eine Überlegung.
Die gab es sicher mal. Die Idee ist an mich herangetragen worden. Aber das habe ich von Anfang an nicht gewollt. Das war für mich ganz klar. Ein eigenes Museum will ich nicht. Das ist wie ein Grabmal. So erstarrt. Die Stiftung ist dann doch ganz anders. Es sind verschiedene Museen. Und die haben dann auch die Freiheit.
Und da stecken jetzt eigentlich schon zwei Aspekte drin. Der eine, Frau Drost, ist, dass ja eigentlich die Frage, ob ein Künstlermuseum so sinnvoll ist, seit vielen Jahren diskutiert wird. Diese einzelne Betrachtung, was soll das eigentlich, sich nur auf das Werk eines einzelnen Künstlers zu konzentrieren? In den großen Museen müssen sie sich beweisen, müssen sie im Kanon bestehen können. Und das ist, glaube ich, das, was Richter will. Und das Zweite, was er gerade angedeutet hat, diese Stiftung ist sehr offen. Sabine Moritz-Richter hat gesagt, es ist noch ein Work in Progress. Also wir wissen noch gar nicht genau, wie wir das ausgestalten. Das Einzige, was klar ist, es gibt keine Verpflichtungen für die Museen, neben Berlin übrigens auch Winterthur, Tilburg in den Niederlanden und Dresden natürlich beteiligt. Die können ausstellen, die müssen nicht, die können kombinieren mit junger Kunst, mit anderen Werken, die können untereinander auch tauschen, Ausstellungen veranstalten. Also so bleibt Kunst dann tatsächlich lebendig.
Welche Bedeutung hat denn diese Sammlung jetzt künstlerisch? Kann man schon das große Wort Vermächtnis in den Raum werfen?
Ja, irgendwie ist es das natürlich schon und Gerhard Richter geht auch ganz offen damit um und sagt, alt werden ist gar nicht so leicht, das ist gar nicht so schön und da sei die Stiftung letztlich ein schöner Trost, sich damit zu beschäftigen, welche Werke denn Relevanz haben und gezeigt werden könnten. Man würde ihm aber, glaube ich, Unrecht tun, wenn man vermutet, dass er damit jetzt sozusagen bestimmen will, was denn oder wie denn sein Werk irgendwann mal wahrgenommen wird und was denn zu Geld hat und was nicht. Also insofern Vermächtnis ja, schon dadurch, dass er natürlich mitgewirkt hat. Auf der anderen Seite ist sein Arbeiten aber nicht zu Ende. Also er hat zwar gesagt, die ganz großen Bilder, das hat er mir vorhin am Telefon auch nochmal gesagt, die male ich nicht mehr. Das ist eine Fähigkeit, die ich verloren habe, sowohl geistig als auch körperlich. Aber als ich bei ihm im Atelier war, hingen da wunderbare Zeichnungen, zum Teil mit Farbstiften und mit Farbkreiden überarbeitet, die eine ungeheure Tiefe hatten. Da hing eine Edition, Zeichnungen, die mit Tusche ganz starkfarbig überarbeitet waren. Also es geht weiter, aber es geht irgendwie anders weiter. Insofern Vermächtnis hoffentlich in vielen, vielen Jahren erst und wenn dann ein bescheiden und großzügiges, denn diese Museen, die da jetzt von profitieren, die hätten Richter am Markt wahrscheinlich nie kaufen können.
Sagt Stefan Koldorf, vielen Dank. Gerhard Richter hat über 100 seiner Werke der Nationalgalerie Berlin überlassen. 4 von ihnen sind ab morgen zu sehen. Für all jene, die Karten abbekommen haben, nächste Woche gibt es noch freie Zeitfenster, habe ich gesehen. Ab 2023 sollen die Arbeiten dann in der gerade frisch sanierten neuen Nationalgalerie präsentiert werden. Das war aber nicht der letzte Umzug. Der endgültige Platz soll dann im Museum der Moderne sein. Ein Poem aus Wollust, das ist die Geschichte der Francesca da Rimini aus der Feder von Gabriele D'Annunzio. D'Annunzio hatte das Sujet aus Dantes Göttlicher Komödie mit noch mehr Blut und Leidenschaft angereichert und somit einen perfekten Opernstoff geliefert. Riccardo Sandonai griff zu und hat einen ganz neuen Weg des Musiktheaters beschritten. So steht es im Programmheft der Deutschen Oper Berlin. Dort hatte Francesca da Rimini gestern im Stream Premiere und Uwe Friedrich hat zugesehen. Herr Friedrich, erst einmal ein paar Worte zu Komponist und Werk. Riccardo Sandonai, das ist keiner der ganz bekannten Opernkomponisten. Wie klingt seine Musik?
Das ist schon sehr, sehr schwer parfümiertes Zeug der Dekadenz, des Jugendstils und Symbolismus, wird immer dem Verismo so ein bisschen zugeschlagen. Das ist aber falsch. Also bei Puccini denkt man in die falsche Richtung. Es ist alles viel verrätselter, viel märchenhafter, viel düsterer und blutiger und auch dissonanter, dann, was manche überraschen mag, denn es steht natürlich in dieser melodienselig Tradition der italienischen Oper. Also wirklich für jeden was dabei, der die Kunst um 1900 mag. Ich bekenne mich, ich mag das wahnsinnig gerne. Ich habe mich sehr darauf gefreut, das im Saal zu sehen. Freue mich, um das vorwegzunehmen, immer noch drauf, das im Saal zu sehen, denn dieser Stream hat wirklich Lust auf mehr gemacht.
Das klingt jetzt alles sehr süffig. Welche Bilder hat denn Christoph Loy, der das inszeniert hat, gefunden?
Christoph Loy hat sich dafür von Johannes Leiacker einen seiner, ja man muss schon sagen, bekannten großbürgerlichen Salons bauen lassen. Ein Vorhang kann hochgehen und dann sehen wir eine Art Wintergarten wahlweise mit einer Landschaft im Hintergrund oder mit Nebeln. Und es gibt so eine Schlachtenszene, wo dann blutige Statisten durchs Bild wirbeln. Das, glaube ich, wird im riesigen Saal, auf der riesigen Bühne der Deutschen Oper noch mehr Wirkung erzielen als auf dem Bildschirm. Dort arrangiert er diese Geschichte, die schon ein bisschen merkwürdig ist. Also diese Francesca wird verheiratet, ihr wird ein hässlicher alter Mann untergeschoben, den sie eigentlich gar nicht will, sondern sie will den Schönen. Das ist natürlich der Tenor. Eigentlich eine Kolportagegeschichte. Christoph Loy schafft es, dass man diese Geschichte tatsächlich glaubt. Dass man sagt, ein ganz schreckliches, düsteres Märchen von Verrat und von Leidenschaft. Und wenn man aus solchen Stücken nicht rausgeht und sagt, was für ein Schinken, sondern sagt, was für eine traurige Geschichte, dann hat ein Regisseur erstens echtes Handwerk bewiesen und bei diesen wirklich problematischen Stücken eine Menge erreicht.
Problematisch durch die Musik oder?
Problematisch sowohl durch diesen dramaturgischen Aufbau, das entspricht ja nicht unseren realismusverdorbenen Sehgewohnheiten von immer nachvollziehbar. Also diese klassische Frage, warum reden die nicht miteinander, die darf man bei solchen Stücken überhaupt nicht stellen. Und Loy zeigt, die sind alle gehemmt, die sind alle traumatisiert, alle von ihren Wünschen und Sehnsüchten getrieben. Das andere in der Tat ist die Musik, das ist wirklich italienische Vollfettstufe, in die man sich da auch reinstürzen muss, die man auch singen können muss. Und Sarah Jakubiak hat schon im Wunder der Heliane bewiesen, dass sie das kann, jetzt als Francesca da Rimini an der Deutschen Oper wieder triumphal. Wir hören sie mal kurz. Sarah Jakubiak als Francesca, ihr zur Seite Jonathan Tittleman als ebenso strahlender Tenor Paolo, der Schöne, Il Bello. Auch die restliche Besetzung überzeugt vollkommen. Carlo Rizzi hat die Aufgabe, das Ganze ja nicht nur zu koordinieren. Und da ist der einzige klitzekleine Wermutstropfen für mich. Es ist mir ein bisschen zu sehr auf Hochtemperatur gekocht. Diese Partitur hat Anklänge bei eigentlich allem, was damals Rang und Namen hat, was wichtig und bedeutend war. Das geht von flirrendem französischem Impressionismus à la Debussy über Wagner bis zur Avantgarde der Zeit mit den Dissonanzen. Das kann man sich zwischendurch auch ruhiger, subtiler, klangverliebter, ja auch erotischer vorstellen. Dadurch werden die Sänger auch so ein bisschen in den Hochtemperaturbetrieb reingepeitscht. Das macht Eindruck, das ist toll, das ist zum Teil überwältigend, aber in der Partitur steckt dann doch noch ein bisschen mehr, als das nur vorwärts zu treiben.
Francesca D'Arimini von Riccardo Sandonai. Ein Stück, bei dem sich die Ausgrabung gelohnt hat, meint Uwe Friedrich. Vielen Dank. Das Stück war an der Deutschen Oper Berlin zu sehen. Ab übermorgen als Stream auf takt1.de und auch als Übertragung in unserem Schwesterprogramm Deutschland von Kultur Ende März. Goethe und Schiller, sie halten noch Wache auf dem Theaterplatz. Ansonsten herrscht auch am Deutschen Nationaltheater in Weimar Ausnahmezustand. Es wird nicht gespielt. Ab und zu gibt es einen Stream. Das Haus ist in Kurzarbeit. Und obwohl seit Monaten keine Tickets verkauft werden, erwirtschaftet das Haus Überschüsse. Und nun kürzt die Stadt Weimar ihre Zuschüsse, in diesem Jahr um 500.000. Henry Bernhard hat für uns in dieser Sache recherchiert. Herr Bernhard, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass das Theater finanziell im Plus ist, quasi Geld übrig hat?
Ja, das ist eine seltsame Lage. Leere Ränge in stark subventionierten Theaterbetrieben bedeuten volle Kassen. Dafür gibt es drei Gründe. Erstmal gibt es weniger oder quasi keine Ausgaben mehr für Freie, die eingekauft werden, also Schauspieler, Musiker, Handwerker, die von außen kommen. Es gibt keinerlei Produktionskosten und außerdem bekommen die Mitarbeiter Kurzarbeitergeld von der Bundesagentur für Arbeit. Und die Eintrittsgelder in Deutschland sind ja fern von kostendeckend, fehlen also auch nicht so sehr. Und das lässt die Überschüsse anwachsen. Und so sind zum Beispiel jetzt im Deutschen Nationaltheater Weimar 2,3 Millionen € übrig.
Mhm. Und die Städte Erfurt und Weimar holen sich jetzt das Geld von den Theatern zurück, kann man sagen? Geht es jetzt der Kultur ans Eingemachte?
Ja, diese Befürchtungen kommen auch auf und man gibt sich auch große Mühe, sie zu zerstreuen. Und das von beiden Seiten, muss man sagen, vom Theater wie auch von der Stadt. Der Intendant Hasko Weber sagte, nichts ist zurzeit einfach in Zeiten von Corona. Das Deutsche Nationaltheater sei in einer sicheren Position, auch deren feste Mitarbeiter. Und der Schritt der Stadt bringe sie in keine Schwierigkeiten. Er sieht auch gleichzeitig die Stadt in Not. Und auch der Oberbürgermeister Weimar sagt, wir nehmen ja dem Theater nichts weg, wir wollen nur weniger geben. Konkret heißt das, die Stadt möchte 500.000 € weniger zahlen, 500.000. Das ist gut ein Fünftel vom Überschuss des Theaters, was jetzt sozusagen zu viel da ist, und entspricht etwa 8% der jährlichen Leistungen der Stadt an das Deutsche Nationaltheater. Also man möchte nicht das Ganze, sondern nur einen Teil davon. Und wichtig ist auch, der Intendant hat auch Sorge, dass die Überschüsse, aus dem Kurzarbeitergeld, die die Bundesanstalt für Arbeit zahlt, dass die zurückgezahlt werden müssten und dass dann möglicherweise das Geld fehlen würde. Und die Stadt Weimar hat sich aber schon bereit erklärt, sollte es dazu kommen, was man aber nicht vermutet, dann würde Weimar auf jeden Fall für diese Summe wieder eintreten.
Was hat denn zum Beispiel Weimar, bleiben wir mal bei der Stadt, mit dem Geld vor?
Ja, der Oberbürgermeister Peter Klein, es ist fast peinlich, am Theater zu kürzen. Das ist ja immerhin die Bühne von Goethe und Schiller, von Liszt und Wagner. Und er sagte mir vorhin am Telefon:
An der Kultur kürzt man nicht, Punkt 1. Ohne Kultur wäre man wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es solche Tiere gibt, die man da bezeichnen kann, wenn wir keine Kultur mehr haben. Wir merken es ja gerade, wie sehr sie uns fehlt, die Kultur. Auf der anderen Seite merken wir, dass viele Bereiche ganz schöne Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Im Bereich Kultur, Breitenkultur, Soziokultur, ja, im Grunde auch der Vereinsförderung, wo wir sagen, im Grunde schaffen wir es, in diesem Jahr den gleichen Betrag wieder auszureichen an alle anderen wie im letzten Jahr. Und da trägt diese Herausnahme des Geldes einen gehörigen Portionenanteil dazu bei.
Und er hat auch dem Intendanten versichert, das Geld wird wirklich nur für Kultur ausgegeben, für freiwillige Leistungen der Stadt. Und das war auch dem Land wichtig, das erst mit der Kürzung gehadert hat und selbst hätte auch kürzen können, wenn die Stadt kürzt. Das Land finanziert um die 80%, die Stadt Weimar um die 20%. Aber das Land hat sich überzeugen lassen, dass es selbst weiterzahlen wird und nur Weimar von dem Ganzen profitieren sollte.
Und befürchten die Theater jetzt vielleicht auch, dass sie dauerhaft mit weniger auskommen müssen?
Das ist natürlich die Sorge des Intendanten Hasko Weber und auch die Sorge, wenn der Betrieb wieder anläuft, irgendwann, ja, dann sicher erstmal sehr langsam mit vollen Kosten, aber verringerten Einnahmen aus den Eintrittsgeldern, möglicherweise sogar noch mit höheren Kosten durch besondere Corona-Maßnahmen. Und man weiß nicht, wie lange wir mit den Folgen der Pandemie leben müssen, auch im Theater. Wann wird es wieder Normalität geben? Wie werden die Besucher kommen? Das weiß niemand. Und deshalb hält kleine Hasko Weber auch einen Puffer für sehr sinnvoll. Und er sagt, die Selbstständigen würde es jetzt sofort treffen, also gerade die in der Kultur, die haben jetzt keine Einnahmen, aber wann es bei den Theatern soweit sein wird, das wissen wir heute noch gar nicht.
Also vor Mitte, Ende des nächsten Jahres ist ein sachlicher Blick auf reale Stände, nämlich wie dann Landkreise, Kommunen, wie die Länder selber oder dahinter irgendwie auch der Bund aufgestellt sind, Kultur weiterzudenken und auch weiter zu finanzieren, das ist im Augenblick nicht auszusagen. Und deshalb bin ich natürlich sehr daran interessiert, dass dieser Schritt der Stadt auch der einzelne Schritt bleibt.
Ja, das war Hasko Weber, Intendant des Deutschen Nationaltheaters in Weimar.
Und sind Erfurt und Weimar da Einzelfälle oder gibt es solche Entwicklungen auch anderswo?
Also in Thüringen gibt es nur in Erfurt und Weimar, aber ich habe beim Deutschen Bühnenverein angefragt. Die sagten mir, bislang gäbe es nur in Baden-Württemberg Bemühungen, den Theatern in Corona-Zeiten Geld zu kürzen. Dort allerdings drastischer, weil dort der Zuschuss, das System geändert wurde für die Corona-Zeiten. Und der Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins, Marc Grandmontagne, hat sehr deutlich in einem Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung gesagt, in der aktuellen Krisensituation die Häuser derart zu schwächen, müsse hinterfragt werden. Sie könnten keine ordentlichen Verträge schließen und das Kurzarbeitergeld sei eine Versicherungsleistung des Bundes und es müsse den Häusern belassen werden. Das sei im Sinne des Erfinders ein klares Statement. Aber das heißt natürlich nicht, dass nicht auch andere Häuser in anderen Ländern noch mit solchen Kürzungen sich konfrontiert sehen könnten.
Zuerst einmal Weimar und Erfurt. Informationen waren das von unserem Landeskorrespondenten in Thüringen, Henry Bernhard. Vielen Dank dafür. Und jetzt zu den Kulturmeldungen des Tages und die beginnen mit den Oscar-Nominierungen. Doris Schäfer-Noske weiß mehr.
Ganz oben auf der Favoritenliste steht das Netflix-Drama Mank von David Fincher. Die ganz in Schwarz-Weiß gedrehte Filmbiografie über den Drehbuchautor von Citizen Kane, Herman Mankiewicz, geht mit 10 Nominierungen ins Oscar-Rennen.
Mank, ich bin Orson Welles.
Selbstverständlich.
Ich denke, wir müssen uns unterhalten.
Wie sagt der Schriftsteller doch gleich? Erzähl die Geschichte, die du kennst.
Hinter Mank folgen 6 Filme mit jeweils 6 Nominierungen. The Father über die Pflege eines demenzkranken Vaters und Minari, wo wir Wurzeln schlagen, über eine koreanisch-amerikanische Familie. In Judas and the Black Messiah soll ein Kleinkrimineller als Informant des FBI den Vorsitzenden der Black Panther Party stürzen und das Roadmovie Nomadland handelt von einer Witwe, die alles verliert und mit ihrem Van durch den amerikanischen Westen zieht. In Sound of Metal geht es um einen Heavy-Metal-Schlagzeuger, der sein Gehör verliert. Und der Gerichtsthriller The Trial of the Chicago 7 behandelt den Prozess gegen 7 Anti-Vietnam-Kriegsdemonstranten. In der Kategorie Bester Film ist außerdem der Thriller Promising Young Woman nominiert über eine junge Frau, die sich an Männern rächt. Die Oscars werden dann am 25. April vergeben. Nach den MeToo-Vorwürfen an der Berliner Volksbühne gibt Intendant Klaus Dörr seinen Posten ab. Darauf hätten sich er und der Berliner Kultursenator Klaus Lederer geeinigt zu Dörr. Für die gegen ihn erhobenen Vorwürfe übernehme er die komplette Verantwortung und bedauere zutiefst, wenn er Mitarbeiterin mit seinem Verhalten, mit Worten oder Blicken verletzt habe. Zuvor hatten Dramaturginnen, Autorinnen, Regisseurinnen und Schauspielerinnen in einer Petition das Rücktritt oder seine Entlassung gefordert. Der Held des neuen Romans von Martin Suter ist Bastian Schweinsteiger. Und auf der Homepage des Schweizer Schriftstellers kann man nachlesen, wie es dazu gekommen ist. Immer wieder sei der ehemalige Fußballer um Erlaubnis für eine autorisierte Biografie gebeten worden und immer wieder habe er abgesagt, bis einer seiner besten Freunde meinte, wenn er etwas über das Leben von Bastian Schweinsteiger lesen würde, dann nur von seinem Lieblingsschriftsteller. Der Name dieses Freundes wird nicht verraten, aber dessen Lieblingsschriftsteller ist Martin Suter. Und der sagte nach einem gelungenen Kennenlerntreffen mit Schweinsteiger jetzt zu. Der biografische Roman soll den Titel Einer von euch tragen und Ende September erscheinen. Soweit die Kulturmeldungen.
Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Am Mikrofon war Mascha Drost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.